dann hoffe ich, wenn eh morgen wenig Getreide da sind als Bio, dass der Preis wieder hochkommt. Aber wenn er wieder runterfällt, nochmal runterfällt gegen letztes Jahr, bin ich gezwungen, für aufzuhören.
Mehr als 10.000 Landwirte werfen in Frankreich jedes Jahr das Handtuch. Die Wut bei den Bauern ist groß und setzt die Regierung massiv unter Druck. Folge 60 von Frankophil über die Proteste in der Landwirtschaft und die Lage der Bauern in Frankreich. Am Mikrofon ist Andreas Noll. In dieser Protestwelle haben die Deutschen ausnahmsweise den Anfang gemacht, doch der Funke der Wut der Landwirte hat schnell auch Frankreich erreicht. Im Winter blockierten die Bauern große Verkehrsachsen in vielen Städten, blockierten die Hauptstadt Paris und erhöhten den Druck auf die Regierung. Von ihr erwarten sie Schutz vor Billigimporten aus Osteuropa, weniger Bürokratie und vor allem höhere Preise. Der seit Jahresbeginn amtierende neue Premierminister Gabriel Attal hat dem Druck zum Teil nachgegeben. 150 Millionen Euro Sonderhilfen für die Viehhalter hat die Regierung versprochen. Außerdem soll die Einfuhr von Früchten und Gemüse stoppen, die mit einem bestimmten Pestizid behandelt wurden. Wirtschaftsminister Bruno Le Maire sicherte mehr Kontrollen in großen Supermarktketten zu, auch mit Blick auf die Herkunft der Produkte. Dabei ist die realwirtschaftliche Bedeutung der Landwirtschaft in den vergangenen Jahrzehnten auch in Frankreich massiv gesunken. Gerade einmal knapp 1% aller Arbeitsplätze entfällt auf den Agrarsektor. In Deutschland ist es noch weniger. Und der Anteil der Landwirtschaft an der Bruttowertschöpfung der Volkswirtschaft liegt in Frankreich bei lediglich 1,6%. Und trotzdem haben die Bauern eine große Bedeutung für die Politik.
Notre agriculture est une force et notre fierté aussi. Alors je le dis ici solennellement, il y a et il doit y avoir une exception agricole française.
Unsere Landwirtschaft ist unsere Stärke und auch unser Stolz, sagte Premierminister Gabriel Attal in seiner ersten Regierungserklärung Ende Januar. Und in Richtung Brüssel ergänzte der junge Premierminister: Es muss eine französische Ausnahme in der Landwirtschaft geben. Die Wut der Bauern bezieht sich nicht zuletzt darauf, dass seit bald 2 Jahren ukrainische Agrargüter frei in die EU eingeführt werden können. Die Ukraine ist einer der größten Exporteure von Weizen, Ölsaaten und Mais. Die Einnahmen aus diesem Export sind für den Staatshaushalt in Kiew überlebenswichtig. Nun hat sich die EU aber auf einen Notfallschutzschirm für die Bauern verständigt. Wenn die Importe bestimmter landwirtschaftlicher Erzeugnisse zu hoch werden aus der Ukraine, wird es neue Zölle geben. Auch wenn der grundsätzliche Freihandel mit der Ukraine unangetastet bleiben soll. Für die Bauern in der EU hat sich die Lage aber fundamental verändert. Als sich Brüssel mit der Ukraine auf den Freihandel geeinigt hat, waren die Weizenpreise wegen des russischen Angriffes auf die Ukraine in die Höhe geschossen. Ein Mangel drohte weltweit. Nun haben sich die Preise mehr als halbiert und die Bauern in der EU fürchten um ihre Zukunft. Christian Wollenschläger ist Landwirt in Selz im Elsass, 10 Kilometer Luftlinie zum deutschen Raststadt. Vielleicht liegt es an dieser Nähe zu Deutschland, dass der 55-Jährige beim französischen Aufregerthema des vergangenen Jahres ganz ruhig bleibt. Der Rentenreform der Regierung für einen späteren Rentenbeginn. Wollenschläger sieht dafür keine Alternative, hat selbst für sich geplant, bis 65 auf dem Feld zu arbeiten, wenn es die Gesundheit zulässt. Und doch hat unser heutiger Gast im Podcast Angst vor der Zukunft. Dabei dachte der Landwirt mit seiner großen Entscheidung vor 5 Jahren, fit zu sein für die Landwirtschaft der Zukunft.
Ich habe mich vor 5 Jahren rumgestellt auf Bio. Ich habe Getreide, 110 Hektar Getreide in Bioanbau. Vorher war ich konventionell. Im Moment, die letzten 2 Jahre, hole ich mir 480 Euro pro Monat rein.
Und was bauen Sie da alles an?
Also ich baue Sonnenblume, Mais, Weizen, Erbsen mit Tritical. Tritical ist eine Mischung gekreuzt zwischen Weizen und Gerst. Und Korn. Ich verkaufe das in den Jura, in eine Genossenschaft, Dornier heißt sie, wo fast 50 Jahre Bio nur bearbeitet.
Warum haben Sie sich denn umgestellt auf Bio?
Vor 6 Jahren schon, es fängt schon vor längerer Zeit an sozusagen, schon 2000 habe ich nicht mehr gepflügt, habe ich nur noch leicht den Boden bearbeitet und dann habe ich all die Jahre reduziert mit den Spritzmittel, mit dem Dünger habe ich reduziert und dann habe ich gedacht, also ich bin jetzt an einem Standpunkt, wo ich auf Bio können gehen. Und wenn ich den Preis gesehen habe, die Charge von dem Dünner und von den Spritzmitteln, habe ich gedacht, jetzt schalte ich rum auf Bio. Der französische Staat hat auch Landwirte gesucht, wo Bio anbaut, macht. Und da habe ich gedacht, da lanciere ich mich jetzt rein. Aber leider, die ersten 3 Jahre ging's. Jetzt bricht alles zusammen.
Jetzt bricht alles zusammen. Ja. Warum?
Das heißt, der Preis, wo ich bekommen habe letztes Jahr, war die Hälfte, wo normal angesagt war. Gut, das ist, man kann es durch die Geopolitik, wo wir heutzutage haben, halt meistens die Schuld. Und dann auch die Leute, natürlich die Leute haben nicht mehr denselben Gewinn, alles ist teurer geworden. Und die Leute haben sich langsam wieder auf billige Produkte eingelassen. Durch das hin ist der Bioanbau gefährdet. Ich habe viele Kollegen, die aufhören Bio. Ich könnte auch aufhören, aber ich habe gedacht, ich setz durch, ich probiere es noch. Zurückgehen in konventionell, weiß ich nicht, ob ich das mache. Lieber höre ich auf.
Da kommen wir vielleicht gleich noch darauf zu sprechen, dass Sie tatsächlich darüber nachdenken, aufzuhören. Aber wenn Sie gerade sagen, die Geopolitik spielt da eine Rolle, heißt das, dass Sie darunter leiden von Importen aus der Ukraine zum Beispiel?
Hauptsächlich durch die Ukraine, aber nicht nur das. Unser Staat in Frankreich hat so die Kosten von Energie hochgesetzt und durch dem, dass die Kosten so hoch geworden sind, ist alles teurer geworden. Ich habe Angst um meine Landsleute, meine Kollegen, sogar die, wo nicht Bio sind, dass es dieses Jahr sehr schlecht geht.
Wenn Sie sagen, die Energiepreise sind in Frankreich so in die Höhe geschossen, wie sind Sie denn davon konkret als Landwirt jetzt bei Ihrer Arbeit betroffen?
Also Sprit von der Traktor, wir haben ja Anfangsjahr am 8. Januar, wo ich gehört habe, dass meine Kollegen in Deutschland streiken wegen dem Spritpreis. Wir sind da auch betroffen gewesen. Wir haben es aber erreicht, dass unser Staat lässt, dass man noch kleine Subventionen bekommt, also die Differenz, die Steuer doch zurückbezahlt bekommt. Am Anfang wollte sie es wegmachen. Dann habe ich gedacht, als Solidarität muss ich mit den Kollegen, wir sind auch Landwirt, wir sitzen alle in einem Boot, unterstützen. Als Resident vom Landkreis Selz-Lauterburg habe ich meine Landwirte gefragt, ob sie mitmachen wollen und sie waren alle voll dabei. Und wir gingen 2-mal auf die Straße mit deutschen Kollegen, einmal an der Grenze in Iffezheim, einmal an der Grenze in Lauterburg. Und nachdem hat unser Departement, also das Elsass, in Straßburg 2-mal eine Organisation gemacht auf der Autobahn, um nicht nur wegen der Energie vom Kraftstoff. Erstens, wir haben viel zu viel Kontrolle, viel zu viel Normen, wo nicht mehr stimmen mit den anderen Ländern, wo eingeführt wird. Das ist das ganze Europa. Also für mich am Anfang, wo ich am 8. Januar habe ich mit den deutschen Kollegen so gesprochen. Für mich hat Frankreich seine Landwirte verkauft. Europa ist im Moment dran, uns zu verkaufen auch. Durch das, dass Ukraine, denn das kann ja nicht sein, dass man so viel einführt. Vielleicht ist das, machen sie das, um Ukraine zu helfen. Da habe ich nichts dagegen. Aber dass wir den Kopf müssen nachheben, nein. Dann bin ich nicht einverstanden. Wir sind immer noch da, um die Leute zu ernähren. Die meisten Produkte von uns, wir haben gar nicht genug Produkte in Frankreich. Ich nehme an, in Deutschland auch. Ist das Gleiche in jedem Land von Europa. Und dann tut man noch einführen, so wie Hühner, Getreide, wo nicht mit denselben Produkten bearbeitet und bekämpft sind. Bei uns haben sie Restriktionen gemacht. Wir dürfen manche Produkte nicht mehr nehmen. In den anderen Ländern dürfen sie es noch benutzen und das wird eingeführt. Das harmoniert nicht mehr zusammen. Und natürlich, wenn man sagt, andere Produkte, die anderen Produkte sind viel teurer, das wie die, wo wir davor gehabt haben. Es kann einfach nicht mehr zusammen harmonieren. Und dann natürlich die vielen Kontrolle, wo wir haben. Ich weiß nicht, ob sie in Ukraine oder in Australien oder Brasilien dieselbe Kontrolle haben. Wer sagt Kontrolle, heißt mehr im Büro Arbeit, Papiere ausfüllen. Mein Handwerk ist, auf dem Feld zu sein und die Leute zu ernähren und schauen, dass ich gute Produkte bekomme.
Jetzt sagen Sie, Sie haben zusammen mit Kollegen die deutschen Bauern unterstützt. Wie würden Sie die Stimmung in Deutschland und Frankreich beschreiben? Ist die Wut ähnlich oder ist die auf einer Seite größer als auf der anderen?
Nee, ich würde sagen, ist ähnlich. Ich würde mal sagen, die deutschen Kollegen haben viel zu lange gewartet. Ihr wisst ja, wir in Frankreich, wir gehen öfters auf die Straße, wenn was nicht klappt. Die deutschen Kollegen haben viel zu lange gewartet, aber die große Demonstration, das war super, was ich mitbekommen habe nachher in Berlin und alles. Das war super und Zusammenhalt war auch top. Sogar bei mir an der Grenze, die Organisation, alles war super. Ich finde sogar ein bisschen besser wie in Frankreich. Solidarität unter den deutschen Landwirten ist größer als wie in Frankreich. Gut, wenn wir manifestieren, stehen wir auch zusammen. Aber dann, wenn wir zu Hause sind, finde ich, sind wir ein bisschen gespalten.
Wie kommt das? Woher kommt das?
Das weiß ich nicht. Ich vermute, es ist die Politik von Frankreich, wo das so macht. Diviser pour régner.
Teilen, um zu herrschen.
Genau. Das war noch immer so bei uns. Aber wenn man morgen wieder auf die Straße müsse, sind sie da. Aber was halt nachher wieder, nach dem Streik, ist ein bisschen jeder für sich wieder. Und das habe ich bemerkt, in Deutschland ist doch mehr oder weniger sogar nach dem Streik Zusammenhalt, Zusammenarbeit und bei uns leider nicht so.
Jetzt gibt es ja seit Wochen diese Proteste in vielen europäischen Staaten. Ist das aus Ihrer Sicht dieses Mal vielleicht anders als in der Vergangenheit?
Ja, ganz anders. Das hat eine ganz andere Konjunktur genommen durch Ukraine. Ich sage jetzt gleich konkret. Wenn morgen Ukraine in Europa reinkommt, können wir Landwirte aufhören. Soweit sind wir. Das ist mein Standpunkt, nicht nur meiner, von mehreren. Denn wir können nicht konkurrieren mit Ukraine, wenn die ins Europa reinkommen. Ich sage, wir sind kleine Gärtner, sozusagen. Wir können zumachen.
Aber jetzt sagen Sie ja auch auf der anderen Seite, es geht nicht nur um diese Konkurrenz aus der Ukraine, die es ja schon länger gibt oder schon lange gibt. Die Ukraine war immer die Kornkammer Europas. Es geht Ihnen auch um Vorgaben aus Brüssel, die immer strenger werden. Welche Rolle spielen die?
Ganz große Rolle. Die haben viel zu lange uns jedes Mal Normen in die Räder gemacht. Sie haben die Hände angebunden. Sie sind viel zu weit gegangen und jetzt wissen sie nicht mehr, wie zurückgehen. Sie sind viel zu weit reingegangen. Ist Umweltschutz, bin ich ganz dafür, dass man Umweltschutz macht. Aber sie sind viel zu weit gegangen und haben viel zu viel Normen gemacht. Und jetzt wieder zurückgehen in das normale System, wo wir vor 7, 8 Jahren gehabt haben, ist schwierig. Warum? Auf der anderen Seite sind jetzt die Grünen, die Ökologisten, sind jetzt dagegen. Und das ist jetzt schwer. Jetzt sind zwei Gruppen, wo sich gegeneinander mehr oder weniger konfrontieren, wenn man so sagen darf. Brüssel kann da schwer wieder, sie können ein bisschen was ändern, aber das reicht nicht zu befriedigen.
Das heißt, das ist bei Ihnen keine fundamentale, keine grundsätzliche Kritik gegen Brüssel. Sie könnten gut mit dem System leben, wie es vor 7, 8 Jahren war.
Also hundertprozentig perfekt ist es nicht, aber ist schon besser, ist schon ein Schritt Besserheit, aber es reicht noch nicht. Es muss noch mehr gemacht werden. Sie haben jetzt die 4% Stilllegung weggemacht. Das ist schon gut. Wir werden morgen immer mehr Leute auf der Welt und die müssen ernährt werden. Und wenn man sieht, dass sowieso noch manche Leute Hungersnot haben, mit den Mitteln, die sie uns heute geben, sind wir gebremst zu produzieren. So rum. Und sogar mit der Stilllegung weg reicht's noch nicht. Sie müssen uns wieder die alten Produkte, wo man früher gehabt haben, wo noch verwendet wird in den anderen Ländern, wieder hergeben, dann können wir wieder billiger produzieren, weil diese Produkte nicht so teuer sind wie die heutige. Natürlich, sie haben auch unsere Industrie, wo unsere Produkte vermarktet haben, verarbeitet haben. Viele haben es zugemacht und haben sich delokalisiert. Und das ist eine ganze, wie soll ich sagen, eine ganze Kette, wo abgebaut wurde ich in manche Gegend. Morgen glaube ich nicht dran, dass nochmal so eine Produktion bei uns, ich sage jetzt im Elsass, eine Fabrik oder so, wo unsere Produkte verarbeitet, wieder so schnell herkommt.
Würden Sie denn so weit gehen, zu sagen, man könnte diese landwirtschaftlichen Hilfen, diese Unterstützung ja auf nationaler Ebene besser organisieren? Oder ist das schon ganz in Ordnung aus Sicht der Landwirte, dass es dieses europäische System gibt?
Also das ist unentschiedlich. Für manche ist es okay, das heißt für die größere Landwirt, ich sage jetzt für die größere, aber für die kleine Landwirte, nee, die sind nicht so begeistert von dem Europa, von dem System. Man befragt sich, ob nicht Europa die Politik so eingeführt hat, dass es nur große Betriebe gibt. Dass er nur noch große Betriebe wollen, dann haben sie mehr Macht auf die einzelnen Landwirte, wo noch da sind. Dann, wenn es große Betriebe gibt, verschwinden viel kleine. Da bin ich auch dabei. Denn ich bin ein kleiner, so, also ein mittelmäßiger bei uns im Elsass, dann haben sie viel mehr Macht auf die einzigen Landwirte, die noch da sind.
Nun könnte man darauf ja reagieren, zum Beispiel mit Rationalisierungsmaßnahmen. Ich sage jetzt mal einfach, jemand, der ein Landwirt, der Kühe hat, der könnte Melkroboter anschaffen. Gibt es bei Ihnen Möglichkeiten zum Rationalisieren?
Also bei uns sind schon die meisten Milchproduzierer, die haben meistens schon ein Roboter, manche schon zwei, wegen dem, die haben sich schon vergrößert, weil viele aufgehört haben, dann haben sie Milch bekommen. Bei uns im Elsass fehlt 50.000 Liter Milch, ist nicht genug da im Moment. Gut, Alsace, wo bei uns verarbeitet, braucht noch Milch. Ich glaube, sie kaufen sogar Milch von Deutschland, dass sie noch kommen im Moment. Die Milchbauern, sagen wir, 80% haben Roboter. Schon. Die tun sich und die wollen sich noch vergrößern. Warum? Wenn sie mal Roboter haben, müssen sie sich vergrößern, dass es rentabel ist.
Sie haben gerade gesagt, die Solidarität zwischen Deutschland und Frankreich, zwischen den Landwirten ist da sehr groß. Aber sind wir nicht auch oder sind die Deutschen nicht auch Konkurrenten? Ich meine, die haben unter anderem viel größere landwirtschaftliche Einheiten als häufig in Frankreich.
Nee, also mit den Produkten, nee. Nee, also da kann ich nicht sagen, es sind Konkurrenten. Im Moment ist bei uns der Milchpreis ein bisschen höher als wie in Deutschland, also was die Landwirte bekommen. Natürlich, wir haben vielleicht andere Charge. Unsere Belastungen sind höher als wie in Deutschland, wegen dem bekommen wir auch ein bisschen mehr, aber es soll nicht heißen, wir verdienen mehr als die deutsche Kollegen. Aber dass Konkurrenz da ist zwischen Deutschland und Frankreich in Milchprodukte oder in Getreide, nee. Was ist bei uns Konkurrenz sozusagen? In Frankreich ist hauptsächlich mit Spanien, mit dem Obst. Da ist eine Konkurrenz, ja. Das gebe ich zu. Italien noch ein bisschen, aber mit Deutschland direkt, nee. Würde ich sagen, wir sind auf einer gleichen Ebene.
Aber mit dieser Konkurrenz, zum Beispiel Italien und Spanien, da würden Sie sagen, damit können Sie gut leben? Oder ist das auch schon eine Konkurrenz, die Ihnen das Leben richtig schwer macht?
Im Elsass nicht direkt, aber im Südwest, ja, die Gemüselandwirt, Obst- und Gemüselandwirt, die leiden schon drunter. Warum? Wegen Spanien, das ist gut, wir sind in Europa, aber Spanien darf Produkte benutzen, Bekämpfung, Krankheiten, was wir in Frankreich nicht mehr dürfen. Dann heißt es mit dem, dass man das Produkt nicht mehr darf benutzen, hat man ein bisschen weniger Ertrag, muss mehr manuell arbeiten, dass man bekämpfen kann. Das kostet halt mehr Geld. Die Konkurrenz ist schon größer in Gemüse und Obst mit Spanien.
Und welche Rolle spielen die großen Supermärkte, die Verhandlungsmacht der und die Preissetzungsmacht der großen Supermärkte in Frankreich für Sie?
Eine große Rolle. Also ob es jetzt direkt der Supermarkt ist oder eher der Zwischenhandel, das heißt vom Landwirt bis an den Supermarkt, ich würde sagen, da ist der große Unterschied. Natürlich, der Supermarkt macht auch seinen Preis noch drauf, aber ich würde eher sagen, der Zwischenhandel ist das Schlimmste, wo sich am meisten in den Sack einlädt, sozusagen.
Das Grundproblem am Ende ist, dass die Franzosen nicht bereit sind, mehr Geld für ihre Lebensmittel zu bezahlen, oder was ist?
Die können nicht mehr. Wenn man bedenkt, dass ein normaler Arbeiter, ich sag jetzt am Bau, so 1.500 Euro, 1.600 Euro verdient, hat ein Haus oder eine Miete, hat eine Familie, muss mit den Preisen heute, hat er gut gegen vor 4-5 Jahren 200 Euro pro Monat mehr muss er ausgeben. Am Ende geht's gerade bei manchen gerade auf Null auf, kann sich nichts mehr groß leisten. Wegen dem tun die Leute auch billiger Produkte kaufen. Man sagt, billige Produkte heißt nicht unbedingt gesunde Produkte, das auch. Und die meisten billige Produkte ist eingeführt vom Ausland. Das ist das ganze System in Frankreich, wo es so gebracht hat, dass der Mittelstand morgens verschwindet. Gibt nur noch arm oder reich.
Jetzt hat ja die Regierung angekündigt, ich glaube 150 Millionen Euro zusätzlich für Viehhalter auszugeben, um, das war schon vor einigen Wochen, um die Proteste so ein wenig zu beruhigen. Außerdem will Frankreich wohl die Einfuhr von Früchten und Gemüse verhindern, die mit einem gewissen Pestizid behandelt wurden. Sind das Schritte in die richtige Richtung? Reicht Ihnen das?
Nee, also im Moment bemerkt man nur nichts. Also das waren bis jetzt nur Sprüche. Im Moment auf dem Ort sieht man noch nichts, bemerkt man noch nicht, dass das ein Schritt ist. Und mit den Subventionen, die sie da geben, natürlich, die bekommen sie nicht, egal wie. Das ist ein Papierkrieg. Und man sagt immer, sie tun es erleichtern und Ding, aber ein Papierkrieg zu verrückt werden. Ich kann es Ihnen sagen, ich habe meine Comptable, den Buchhalter, ja, da gehabt. Also ich habe ihn angerufen, wie steht, denn bis am 19. April muss man das Dossier abgelegt haben. Da hat er mal, nee, der Staat hat eine Verlängerung gemacht, weil die Beamten selber nicht mitkommen mit den Papieren, was der Staat oben verlangt. Bei uns in Frankreich läuft man auf den Kopf. Man macht was raus und die Beamten selber wissen nicht, wie es funktioniert.
Aber jetzt haben Sie ja gesagt, die Mittelschicht, sage ich mal, die kann sich gar nicht teurere Lebensmittel leisten. Sie bräuchten aber höhere Preise für ihre Lebensmittel, damit sie besser produzieren und besser leben könnten. Die Regierung selbst wiederum, der Staat ist hoch verschuldet. Was kann die Politik denn dann überhaupt machen, um ihnen zu helfen?
Eine Solution habe ich keine. Es ist schwierig für alle. Wenn sie ihnen alle wollen helfen, müssen sie die Energiepreise wieder runter machen. Die Energiepreise sind nur in den Weg gegangen durch den Krieg. Offen ehrlich, ich habe keine Lösung, wie sie es verarbeiten können, aber ich kann nur sagen, wenn sie nur 1 Cent oder 2 Cent im, ich sag jetzt Gemüse oder 1 Euro pro Doppelzentner Weizen mehr geben, reicht schon, um ein Tröpfchen Schulden zu vermeiden für die Landwirte, für den Produkt.
Und wo merken Sie das besonders mit den gestiegenen Energiepreisen? Ist es tatsächlich an der Tankstelle oder auch beim Stromverbrauch oder Gasverbrauch?
Beim Strom, Gas und alles. Wir haben bei uns im Elsass viel Methaniseur, Metheranlage, auch Solar. Die meisten Landwirte haben jetzt Solar auf den Dächern. Ich selber habe auch, um Energie zu produzieren, Billigenergie, wie man sagt, gut billig, also ist schon eine...
Erstmal Investition.
Der Staat hat verlangt, wir sollen, wenn es geht, so viel wie möglich Bioenergie erzeugen. Den Schritt haben wir gemacht. Im Gegensatz geht aber der Energiepreis in die Höhe und das verstehen wir nicht.
Nun hat Frankreich ja lange Zeit den Energiepreis gedeckelt, ne? Also die Regierung hat ja lange Zeit den Energiepreis, während der in Deutschland schon gestiegen ist, noch künstlich gesenkt.
Gesenkt, ja. Also ich kann jetzt nur ein Beispiel geben von einem Kollegen, wo es sind mehrere im gleichen Fall, wo Schweinezucht haben. vor 3 Jahren, hat er so 4.000 Euro nur für die Stallung, Energie, Strom bezahlt. Heute ist er auf fast 16.000 für den gleichen Stall. Und da kann man nicht mehr mitbewerben. Die Kosten sind viel zu hoch in Frankreich.
Und das kommt daher, weil EDF, also der staatliche Energieversorger, die Preise so hoch gesetzt hat, weil in Deutschland wird ja immer in der Diskussion gerne darauf verwiesen, dass Frankreich mit seinen Atomkraftwerken, die ja schon abgeschrieben sind, weil sie schon so lange in Betrieb sind, dass Frankreich vergleichsweise günstig die Energie produzieren kann.
Der größte Fehler, wo gemacht wurde nicht, ist, dass sie Fessenheim zugemacht haben bei uns.
Das Atomkraftwerk an der Grenze zu Deutschland.
Ja, man muss doch sagen, gut, Nuklear, Risiko oder nicht, aber schon all die Jahre haben wir Nuklear, ist der billigste Strom, wo man produzieren kann, und der umweltschonendste Strom. Jetzt wollen sie wieder Nuklearzentrale aufbauen, aber bis die aufgebaut werden, gehen 10, 15 Jahre rum. Das ist nicht für morgen. Und wenn sie heute anfangen, wieder bauen, gehen 10, 15 Jahre rum. Fessenheim, gut, das war eine Politik-Sache. Fessenheim hat noch nie Probleme gehabt. Hätte auch keine Probleme bekommen die nächsten 15 Jahre, das war sicher. Die war immer gut unterhalten. Aber gut, unsere Regierung hat so entschieden. Aber der Nuklearstrom ist der billigste und der ökologischste Strom, wo man bewerben kann. Was ich nicht verstehe, so wie jetzt bei uns noch, wurde es hauptsächlich E-Autos, dass man E-Autos fährt. Ich habe gehört, in Deutschland machen sie Gänse rückwärts, wollte sie nicht mehr so produzieren, E-Autos.
Naja, wollen ist so eine Sache. In Deutschland ist es so, dass weniger Kunden E-Autos kaufen und dass die großen Automobilhersteller wie Volkswagen zum Beispiel dadurch gezwungen sind, ihre Produktion zu drosseln, weil eben nicht genügend Abnehmer da sind. Aber der Wunsch ist natürlich weiter vorhanden, auf der politischen Seite auf jeden Fall und bei Autobauern grundsätzlich auch, mehr E-Autos zu verkaufen.
Ja, aber wie kann man E-Autos bauen und auf der anderen Seite die Kosten so hoch machen von der Energie. Das ist ja normal, dass die Leute nicht unbedingt scharf sind, um E-Autos zu kaufen. Aber bei uns in Frankreich wollte es hauptsächlich durchsetzen. Und
wie groß ist denn bei Ihnen das Angebot an E-Traktoren in der Landwirtschaft?
Im Moment gar keine.
Und ist da irgendwas in Sicht in Fachkreisen, dass man sagt, okay, noch 2-3 Jahre Entwicklung und dann gibt es die Traktoren auch mit E-Antrieb?
Kann sein, aber im Moment hört man nichts und wenn ich so rumrede mit Kollegen und auch in anderen Departements in Frankreich so, wenn ich rumkomme, die Landwirte sind nicht so scharf für E-Traktors.
Und auch für die E-Mobilität allgemein, würden Sie sagen, unter den Landwirten ist die Begeisterung begrenzt?
Begrenzt, genau. Die meisten fahren Diesel, nicht mal Benzin.
Weil das, in Deutschland ist es ja so, dass die Landwirte, glaube ich, diesen reduzierten Dieselpreis bezahlen müssen und dass man dann ganz gerne auch den Diesel, den reduzierten Diesel, subventionierten Dieselpreis, der eigentlich nur für die Traktoren ist, dass man diesen Diesel dann auch für die Privatfahrzeuge nutzt.
Also wir haben 2 Sorten. Wir haben das Rote, das GNR für die Traktoren. Fürs Auto müssen wir halt das Weiße nehmen. Was ihr auch in Deutschland.
Ja, theoretisch, aber Sie könnten auch das Rote nehmen, oder? Wird der Motor nicht kaputt gehen?
Das ist gefährlich in dem Sinn, wenn sie angehalten werden, sie nehmen eine Probe vom Tank heraus, mit dem, dass es eine Farbe drin ist. Dann schauen sie auf den Kilometerzahl. Wenn sie 3 Autos haben, wird alles zusammengezählt, dann kann der ganze Betrieb draufgehen.
Wie würden Sie das Vertrauen in die politische Führung heute einordnen im Vergleich zu früheren Präsidenten?
Der Tiefpunkt, nehme ich an, kommt erst, wenn die Europawahlen rum sind. Ich hoffe, dass ziemlich Leute an den Europawahlen in Frankreich mitmachen, dass man nicht nur 20% wählen geht, dass man aber um mindestens 35-40% wählen geht. Also ich bin ein Europäer, ich sag's gleich. Ich bin voll europäisch, gut. Man hat immer verschiedene Meinungen. Man kann nicht immer klar sein mit Europa, das ist ein Ding, aber Europa brauchen wir. Da kommen wir nicht drum herum, ob wir jetzt Landwirt sind oder egal. Europa brauchen wir. Macron hat halt, ich sag, er hat alles so schnell niedrig gemacht in Frankreich und will unbedingt der Herr sein von Europa. Aber auf der anderen Seite will er auch ein bisschen der Herr sein für die ganze Welt.
Was meinen Sie damit konkret, er hat so schnell alles niedrig gemacht in Frankreich?
Alles ist teurer geworden, schon vor ob Ukraine und Russland in Konflikt gekommen sind, schon vor dem Covid hat er die Kosten sind gestiegen.
Aber hatte er darauf einen Einfluss?
Ja, er hätte Einfluss, denn er hat es ja selber an den Platz gemacht, gewisse Steuern, dass ich selber mit den Steuern, ich komme jetzt zurück auf Energie. Anfangs ja, hat der Energiepreis bei uns hat nicht aufgeschlagen. Vom Produzieren, vom Produzent. Der Staat hat 10% mehr Steuer drauf gemacht. So rum. Also ist der Staat schuld dran, dass wir so hohe Energiekosten haben. Nicht der Produzent. Der Produzent, also ÖDF oder egal wie sie heißen, Total Energie, haben die Preise behalten.
Ja, eine ähnliche Kritik wie während der Gelbwestenbewegung, wo ja auch eine zusätzliche Steuer diese Proteste ausgelöst hat.
Genau. Und da hat er im März, anfangs März 10%. Jetzt sprechen sie schon, dass er im Oktober nochmal drauf macht. Wie viel Prozent, wissen wir noch nicht, aber im Oktober soll nochmal was draufkommen.
Die Stimmung im Moment bei Ihnen, ist die so wie damals zu Beginn der Gelbwestenbewegung oder anders?
Nee, ich sage, ist eine andere Konflikt. Ich habe Angst, im Moment, die Leute gehen noch arbeiten. Aber ich habe Angst, wenn morgen der Arbeiter, ich rede allgemein, ob es jetzt vom Bau, Landwirt oder egal, ich habe Angst, dass er morgen auf die Straße geht. Soweit, wenn ich so rumrede mit den Leuten, haben die Schnauze voll.
Haben Sie denn in Ihrem persönlichen Leben das Gefühl, dass Sie schlechter leben als, sagen wir mal, in den 80er Jahren?
Ja. Ja. 100%. 100%, ich habe diese Restriktion machen, meine Frau auch, die ganze Familie.
Also von wegen Urlaub leisten etc., oder?
Urlaub machen wir nur noch Wochenendurlaub sozusagen. Manchmal der gleiche Preis ist, aber halt, warum? Wir gehen dann wieder arbeiten, so rum. Hast dann 2 Wochen fort, gehen wir nur Wochenend, also freitags fort. Und gewöhnlich machen wir Wochenend, wenn am Montag noch Feiertag ist, dann sind wir ums wenig bis am Montagabend. Und wir gehen nicht mehr so viel in die Restaurants. Vorher gingen wir so 2-mal pro Monat. Jetzt ist es noch 1-mal alle 2 Monate fast. Der Konsum wird weniger und das merkt man auch, wenn man so an den Gaststätten durchfährt, dass nicht mehr so viel Betrieb ist gegen vorher. Vorher hat man müssen reservieren, dass man Platz bekommt. Heute können sie in die Gaststätte, in die Restaurants, fast ohne Reservierung.
Ich würde ganz gerne nochmal auf eine Sache zurückblicken. Sie haben gesagt, diese Vorgaben aus Brüssel, die Umweltschutzvorgaben, die belasten die Landwirte besonders in Frankreich und auch in anderen Ländern. Das ist in Deutschland ja nicht anders. Jetzt sind diese Vorgaben ja gemacht worden, um, sagen wir mal, die Boden zu schützen, um das Grundwasser zu schützen, wenn wir da mal über Nitrat sprechen, gewisse Vorgaben, wenn wir über Mobilitätsvorgaben sprechen, sind gemacht worden, um ja beim Kampf gegen den Klimawandel zu unterstützen. Jetzt würde ich Sie ganz gerne fragen, spüren Sie denn diese externe Entwicklung, also wird es für Sie schwieriger, weil Sie auch von der Wasserknappheit betroffen sind als Landwirt, weil Sie merken, okay, durch die Erhöhung der Temperatur, der Erdtemperatur, habe ich hier als Landwirt größere Probleme? Oder sagen Sie, eigentlich könnte ich noch genauso gut anbauen wie vor 20, 30 Jahren?
Also ich muss gestehen, vor gut 20, 30 Jahren zurück, habe ich anders gelandwirt. Das muss ich schon sagen. Gut, ich habe mich da umgestellt auf Bio, aber normalerweise, wer sagt Bio, muss auch berieseln. Sogar mehr als wie konventionell. Aber ich habe keine Berieselanlage angebaut. Ich habe nur meine Getreide, meine Sorte Getreide geerntet. Ich hatte noch nie Erbsen gehabt, Luzern. Luzern tue ich noch anpflanzen für einen Milchbetrieb. Und wo ich dann verkaufe in einem Milchbetrieb. Ich habe meine Änderung gemacht in verschiedene Sorten Getreide, wo weniger Wasser brauchen, mache weniger Mais. Das ist eine Umstellung. Ich würde jetzt sagen, mit den Dünner und so. Wir haben ja bei uns in Frankreich, bevor Brüssel uns damals vor ein paar Jahre zurück beschränkt hat, nur noch so und so viele Einheiten auf den Boden bringen, haben wir ja schon im Elsass, wir waren die Erste, Brunnen, wo fürs Trinkwasser und für die Mehrheit der Leute und da haben wir drumherum schon Sektoren gemacht, wo wir gesagt haben, wir schmeißen nicht mehr so viel Dünger. Wir und Gülle von den Kühen oder von den Schweinen, wir tun schon beschränken, um zu vermeiden, dass es in die Napfreatik Grundwasser, genau, Spiegel. Und das haben wir schon vor Jahren, schon gut bald 30 Jahre, haben wir das angeordnet. Und alle Jahr haben wir immer ein bisschen mehr beschränkt. Durch das hin haben wir auch an den Platz gemacht, sind manche Gegenden da im Elsass, wo nur noch Wiese ist. Wo gar keine Mais mehr gepflanzt wird, durch, um zu schützen, um das Grundwasser zu schützen. Aber das haben wir, und da Brüssel hat bei uns keinen richtigen Einfluss mit dem Ökologie. Was hauptsächlich ist, Brüssel, ist die Norm mit den Spritzmitteln. Aber das Spritzmittel, das, was wir früher gehabt haben, haben sie bis heute, außer der Atrazin, wo wir gehabt haben, wenn sie es können, damals, ja. Aber bis heute ist nichts groß im Grundwasser von den Spritzmitteln, wo wir damals gehabt haben. Aber bei uns ist ja mehr Rotation. Und was man müssen sagen, wir haben doch viel Diversifikation, viele Spezialkulturen noch, manche Landwirte, Zuckerrüben, Sauerkraut, Spargel, so wie bei euch auch. Es gibt viel verschiedene Kulturen.
Jetzt haben Sie am Anfang des Gesprächs gesagt, Sie wissen gar nicht, ob Sie noch weiter und noch lange weitermachen, dass Sie eventuell den Betrieb ganz schließen. Wovon hängt diese Entscheidung ab am Ende?
Im Moment hängt es ab von diesem Jahr, was der Preis macht. Ich weiß, in konventionellen Getreidepreis geht's runter. Manche spüren schon, weil viel haben noch Getreide noch stockiert von letztes Jahr, wo sie jetzt abliefern. Haben schon bemerkt, sie bekommen weniger als letztes Jahr an der Ernte. Bioanbau, so wie jetzt bei mir Bioanbau, viel haben aufgehört. Und sind immer noch Landwirte da, wo Bio, Milchbetriebe und Hühner, und die brauchen ja Getreide. Dann hoffe ich, wenn morgen wenig Getreide da sind als Bio, dass der Preis wieder hochkommt. Aber wenn er wieder runterfällt, nochmal runterfällt gegen letztes Jahr, bin ich gezwungen, für aufzuhören.
Und was machen Sie dann?
Gehe ich fort, arbeiten. Wie jeder Mensch, normaler Mensch. Also ich arbeite schon, aber kein Betrieb mehr, habe dann keine Sorgen mehr mit Kontrolle und nichts mehr.
Dann würden Sie als angestellter Landwirt arbeiten, oder?
Nee, nicht als Landwirt, gar nicht. Nee, ich würde jetzt sagen, gut, ich sag's jetzt, ich habe noch eine Bagger, ich tue noch Ding, mache noch Terrassement nebenbei, zum Glück. Dann schon schwer, hätte ich schon lange aufgehört. Also das heißt, ich mache bis auf in allem Pflastersteine legen, Hof ausheben, Bau ausheben. Kann ich direkt sagen, Landschaftsgärtnerbau, Pflanze und so tue ich nicht, aber Pflastersteine.
Und da hatte die Landwirtschaft bei Ihnen in der Familie Tradition? Also würde dann, wenn Sie aufhören, eine lange Tradition brechen?
Ja, genau. Mein Großvater schon, mein Urgroßvater auch, mein Vater. Aber die Konjunktur, ich habe einen Sohn, der will es übernehmen, aber ich habe ihm gesagt, wir warten ab. Wenn es wieder klappt, wir schauen, dass es klappt und Ding. Und also ja, das aber weiterarbeiten. Also dann wäre double aktiv sozusagen. Das nicht nur Landwirt machen, das noch weiterarbeiten. Dann wäre ich Mechaniker. Und ich bin am überlegen, ob ich doch nicht den Betrieb behalte, aber genug fortarbeite. Bei uns in Sels jetzt, also in meinem Dorf, wir sind noch zwei, also Landwirt hauptberuflich. Die anderen zwei sind vor zwei Jahren fortgegangen, arbeiten noch. Ich bin 55 Jahre alt. Wenn es geht, würde ich doch bis zu 65, wenn es gesundheitsmäßig auch geht, Landwirt bleiben. Aber wenn ich morgen nur noch Schulden habe, hat es keinen Zweck mehr, dass ich weitermache.
Folge 60 von Frankophil, heute mit dem Landwirt Christian Wollenschläger aus dem Elsass. Wissenschaftliche Begleitung dieser Sendung Landry Charrier. Der Dank für Förderung und Unterstützung geht an das Gustav-Stresemann-Institut in Bonn und den Deutsch-Französischen Bürgerfonds. Am Mikrofon war Andreas Noll.